Ich fühle mich gleich an jedem Ort. So könnte übrigens auch ein Album heißen.
So könnte auch ein Album heißen. So könnte, das könnte eine Zeile in einem Lied sein und ist es vielleicht auch. Aber es passt auf jeden Fall. Hm. Ich kenne sowas Ähnliches in einem Song von James Taylor. Da singt er Home, you build it behind your eyes. Also praktisch zu Hause baust du dir hinter deinen Augen.
Radio 1. Hörbar Brust.
Jede Woche sitzt mir eine interessante Persönlichkeit gegenüber hier in der Hörbarust. Und wer das heute ist, das erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Leider nicht nur, aber natürlich auch in der Musikbranche gibt es dieses Phänomen der Alphas. Derjenigen, die am lautesten trommeln und damit dann die größte Aufmerksamkeit bekommen. Was selten Rückschlüsse zulässt auf die Qualität ihrer Songs. Und dann gibt es Personen wie unseren heutigen Gast. Nicht nur hier, im kleinen Hörbarkosmos hält man ihn für einen der besten Musiker des Landes. Gesegnet mit einer unverwechselbaren Stimme, Talent und Fantasie. Der Singer-Songwriter Francesco Wilking hat so viel davon, dass er es immer schon auf verschiedene Projekte verteilen musste. Die Band Tele zum Beispiel, die höchste Eisenbahn oder die wundervolle Groki Gang. Geboren wurde Francesco Wilking 1974 in Freiburg als Sohn eines Bremers und einer Römerin. Früh wuchs der Wunsch nach einer eigenen Band. Die erste bestand dann auch gleich aus 10 Leuten. Die Projekte, mit denen es weiterging, und zwar recht erfolgreich, wurden schon genannt. Und auch als Solo-Artist ist Francesco gefragt. Gerade heute, zum Beispiel hier, mehr Leute würden auch gar nicht ins Studio passen, aber das ist wirklich nicht der Grund. Wirklich.
Herzlich willkommen, lieber Francesco.
Hi.
Du warst schon mal hier vor 15 Jahren. Mhm. Und woran ich mich noch erinnere, ist, dass wir damals haderten und uns so ein bisschen lustig machten und es gar nicht glauben konnten, dass jemand wie Berlusconi in Amt und Würden ist. Wo man so denkt, Berlusconi ist ja fast ein Baby, ein süßes Kuschelbaby, wenn man daran denkt, wie es heute ist, oder? Mhm.
Naja, Berlusconi hat auf jeden Fall den Weg bereitet für so jemanden wie Trump. Also der ist wie die Schablone für Trump, praktisch jemand, der... Es gibt einen kleinen Unterschied. Berlusconi ist tatsächlich ein self-made man gewesen. Der hat sich das alles, seinen riesigen Reichtum, der hat ja dann irgendwann halb Mailand besessen, hat er sich wirklich hart erarbeitet und hat dann den Italienern und Italienerinnen gesagt, guck mal, wenn ihr wollt, dass es aufwärts geht, ich bin der Typ und wenn ihr so reich sein wollt wie ihr, wie ich, dann müsst ihr mich wählen. Und das ist aber trotzdem, hatte natürlich trotzdem nichts mit Politik zu tun, das, was er gemacht hat. Also der war auf eine Art wirklich auch eine Witzfigur. Aber Trump ist ja fast wie eine Karikatur von Berlusconi. Der ist ja noch viel krasser.
Ich habe gerade überlegt, wen gab es vorher noch, über den man sich so aufgeregt hat. Ronald Reagan fällt mir noch ein, ne? Aber das war ja auch, ja, und genau, und auch so ein bisschen unbeholfen wirkte. Aber das, was mit Berlusconi Einzug hielt und, wie du, glaube ich, richtig sagst, den Weg bereitete, auch für das Feiern eines unmoralischen Handelns. Mhm. Dass man ja früher, ich glaube nicht, dass die Politikerinnen und Politiker, müssen wir, glaube ich, gar nicht gendern, dass die Politiker früher cleaner waren und besser waren, aber sie haben es besser versteckt, es ist nicht an die Öffentlichkeit gekommen und eine Kleinigkeit, die dann doch hochploppte, war ein Skandal und ließ dich stolpern. Da wurde es eine Affäre und ne, du musstest zurücktreten. Und das hat sich ja innerhalb kürzester Zeit total gewandelt, so dass es fast hoffähig wurde. Ich erinnere mich noch daran, korrigier mich bitte, dass Berlusconi, als er schon fast 80 war, eine Affäre mit einer 16-, 17-Jährigen hatte. Mhm. Und dass die Italiener ihn dafür gefeiert haben, nach dem Motto, was für ein Mann, was für ein Männlichkeitssymbol das ist, ne?
Ja, so und, also es gibt die Seite und die Seite. Also natürlich gibt's in Italien auch dieses, vordergründig prüde, also das ist ja das, was Katholizismus ist. Mhm. Katholizismus ist, es gibt Frontstage und Backstage. Und das, was Backstage ist, das sieht man nicht. Also das darf niemand sehen. Das ist sowas wie die Epstein-Files sozusagen. Das ist passiert im Verborgenen. Und das gibt's natürlich in Italien auch. Dann gibt's aber auch dieses Ausgestellte, dieses wie du vorhin gesagt hast, Alpha-mäßiges, irgendwie so muskelstrotzende, guck mal, wie vital ich bin, guck mal, wie viele Frauen ich irgendwie gleichzeitig haben kann oder sowas, das gibt's natürlich auch und das war bei Berlusconi Teil von seinem Erfolgsrezept natürlich. Mhm. Es gibt diesen ganz, ganz tollen Film von Nanni Moretti, der heißt Il Caimano, auf Deutsch, glaube ich, heißt er Der Italiener. Und da will Nanni Moretti einen Film über Berlusconi machen. Also das ist ein Spielfilm, kein Dokumentarfilm. Und dann nimmt er sich als Hauptdarsteller Michele Placido, der ein bekannter Schauspieler in Italien ist. Mhm. Und Michele Placido guckt sich dann zu Trainingszwecken sozusagen Berlusconi-Videos an. Und dann sagt er immer die ganze Zeit so, der ist schon echt toll, der Typ. Also das ist schon wirklich...
Ja. Es ist ja auch wirklich, also wenn man das als Maßstab oder als Norm nimmt, womit wir aufgewachsen sind. Ich will nicht sagen, dass das richtig oder gut ist oder so, aber es ist unser Standard, weil wir damit groß geworden sind. Und wenn man jetzt sieht, wie gerade auch in den Vereinigten Staaten Machismen zur Schau wie sie ausgestellt werden, wie sie eben nicht verborgen, sondern wie so bestimmte Dinge, für die man sich einfach sehr lange geschämt hätte oder die für uns total lustig sind eigentlich, wie die jetzt ernst werden und wie auch niemand dagegen aufbegehrt, weil man weiß, dass da ein wahnsinniger Druck hinter ist. Also das muss man auch mal sagen. Opposition in bestimmten Ländern, aber inzwischen auch in den USA, da muss man, die Eier muss man erstmal haben, ne, das zu machen.
Ja, vor allem sich davon nicht von der Macht und von der Faszination, die die Macht ausübt, nicht einnehmen zu lassen. Also da gab es ja diese total interessante Szene im Weißen Haus mit Mamdani, der gerade die Wahl in New York gewonnen hatte, und Donald Trump, als ein Reporter oder eine Reporterin Mamdani gefragt hat, wie kannst du eigentlich jetzt mit dem Typen hier abhängen, wo du doch mal gesagt hast, dass er ein Faschist ist. Und dann hat Trump gesagt, hat ihm sozusagen das abgenommen, die Antwort, und hat gesagt, du kannst ruhig sagen, dass ich ein Faschist bin, dann geht es hier alles schneller. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Wow. Und als ich das gesehen habe, fand ich das faszinierend und auch cool von Trump. Und das ist genau das Ding, was du angesprochen hast. Also dieses, so wie man Robert De Niro cool findet, wenn er einen Mafia-Boss spielt in einem Film. Mhm. Das ist diese Faszination von so einem Typen, der so schlagfertig ist, und auch mächtig, und wenn er dich mag, dann bist du auch jemand.
Irre. Also das ist, finde ich, wirklich so irre. Und das ist jetzt vielleicht auch ein ungewöhnlicher Einstieg in dieses Gespräch.
Auf jeden Fall.
Also nicht frei gewählt. Ich weiß nicht, wie wir da reinrutschen konnten. Dieser Berlusconi ist schuld. Aber auch das ist ja interessant, und dann können wir auch gerne dieses Thema zuklappen. Ich wünschte, ich könnte jetzt sowas sagen wie, es ist ja eh dadurch, dass es ein Podcast ist, es ist dann vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr aktuell, aber das das ist, glaube ich, leider nicht der Fall. Es wird bleiben und es wird bleiben und es wird uns begleiten und wir werden auch ganz andere Sachen feststellen.
Nee, aber das ist wirklich, also das lohnt sich total, sich Berlusconi Ende 90er, sagen wir mal 96 oder so anzugucken, um zu sehen, wie man bewusst politische Kultur kaputt machen kann oder überrollen kann. Und da gibt es zum Beispiel einen anderen Film von Nanni Moretti, ich bin ein großer Fan von diesem Filmemacher, wo er spielt eigentlich immer sich selber, also Nanni Moretti ist so ein bisschen wie Woody Allen, also er spielt immer sich selber in seinen Filmen, und es gibt so eine Szene, wo er Fernseh schaut, irgendwann Ende der 90er, und da sieht er Berlusconi und Massimo D'Alema, der damals Mitte-Links-Kandidat war, und er sieht Berlusconi, wie er schwadroniert und den anderen an die Wand labert, und dann sagt er zu Massimo D'Alema, sag irgendwas Linkes, sag irgendwas Schlaues, und der andere kriegt das aber nicht hin, und Berlusconi gewinnt.
Ja.
Und das ist ein Begriff zum Beispiel, den es in Italien gibt, der ist entstanden durch Berlusconi, und zwar Berlusconismo. Mhm. Und Berlusconismo heißt Politik abschaffen und praktisch aus der Politik eine Fernsehshow machen. Und das ist das, wovor sich immer alle hüten wollen und müssen. Mhm. Also Giorgia Meloni zum Beispiel ist rechts und ist rassistisch und ist alles Mögliche, aber sie ist nicht Berlusconi, sie ist eine Politikerin.
Mhm. Wahnsinn. Ich überlege jetzt schon parallel, dass ich mir wahrscheinlich jedes Mal alle Berlusconis, die du gesagt hast, hintereinander schneiden werde.
Ja, geil.
Und dann höre ich mir das an und dann ist das wie das, wie heißt das, MSC, MSCB, MMS, dieses, das, diese tolle...
ASMR.
Ja, genau. Genau, ASMR. Dieses, sag's noch einmal.
Berlusconi.
Berlusconi, oh Gott, ja.
Aber Berlusconi zum Beispiel ist auch wirklich...
Nein,
also
komm,
man
wir
kann,
geben ihm keinen Platz mehr.
Man kann stundenlang, der hat zum Beispiel einen Hausarzt gehabt, der auch immer wieder an die Presse getreten ist, ja. Und immer wieder gesagt hat, ich habe jetzt meinen Patienten wieder untersucht und ich glaube, der wird irgendwie sowas wie 120, 130 Jahre alt.
Ja, warum nicht? Wir fangen an mit Blur.
Ah,
Universal.
Schön.
Das habe ich einfach mal an den Anfang gesetzt, weil das wenn ich es richtig verstanden habe, zeitloser Song ist, der jetzt nicht zwingend chronologisch an einer Station deines Lebens hängt. Wir hören den Song und dann hören wir uns an, warum du ihn ausgesucht hast, ja? Okay. Der Singer-Songwriter Francesco Wilking ist heute zu Gast in der Hörbarust. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, kann man ja mal langsam in deinem Alter, wie alt bist du genau? Warte mal, Jahrgang 74.
51.
Würdest du sagen, ja, ich würde mich wieder so entscheiden, so im Großen und Ganzen, alles auf die Musik zu setzen?
Auf jeden Fall, klar.
Ja?
Ja.
Hätte es jemals für dich eine Alternative gegeben?
Ich glaube nicht.
Gab es oder gibt es irgendein Talent, auf das du notfalls gesetzt hättest?
Ich glaube, dass ich mir da nie Gedanken drüber gemacht habe. Also ich habe mich sozusagen treiben lassen davon, dass ich so gerne Musik höre und Fan bin und das auch machen will und dann auch ziemlich schnell wie so einen Ton gefunden habe, der mir gefällt, also den ich selber produziere, der mir gefällt. Mhm. Und da bin ich irgendwie dran geblieben und alles, was so ähnlich ist und was damit zu tun hat. Also ich meine, ich bin auch total interessiert an Kunst und an Grafik und an Schreiben ohne Musik zum Beispiel, aber das interessiert mich nicht genug, um das so intensiv zu betreiben wie Musik.
Was glaubst du, hätten deine Eltern auf die Frage geantwortet, wenn ich sie gefragt hätte, als du 10 warst, was denkt ihr, was aus eurem Jungen wird?
Ich glaube, als ich 10 war, hätten die sowas gesagt wie Archäologe, weil ich so mit Dinosauriern mich so gut auskannte. Oder mit dem alten Rom oder sowas. Ich fand immer so Ausgrabungszeug, fand ich gut. Das hätten die, glaube ich, gesagt.
Also dann bist du so in die Vergangenheit gegangen. Das
sehr
hat dich,
gerne.
Das hat dich sehr gereizt.
Sehr gerne, ja.
In dem Alter beginnt es ja für viele, gerade auch Jungs, aber überhaupt Kinder, dass dann eigentlich Science Fiction, also im Grunde die ganz andere Richtung, so eine Faszination ausübte. Das Weltall, das, was man sich vorstellt, was kommen würde. Mhm. Hast du dich da nicht so gerne aufgehalten?
Nicht so gerne, nee.
Hat dir das Angst gemacht?
Nee, aber ich habe viel später, glaube ich, so ein Raumschiff, also so mit Star Trek oder sowas, habe ich so eine Raumschiffwelt für mich entdeckt, wo ich dachte, ah, das ist auch cool. Aber das ist ja dann auch immer gleich gekoppelt an so Dystopien. Also die Zukunft ist immer so, unsere Welt ist vorbei und jetzt gibt es nur noch so einsame Steinchen, die im Weltall rumfliegen und eine Star-Allianz oder sowas, die das Universum retten will. Aber so alternative Universen, das hat mich schon immer interessiert. Also sowas wie Herr der Ringe zum Beispiel oder so, das fand ich schon gut.
Also so Fantasy würde man
Fantasy,
das, ja?
Fantasy, ja. Also ich habe Herr der Ringe zum Beispiel mit, keine Ahnung, 13, 14 oder sowas gelesen, hab dann selber so eine riesige Karte von Mittelerde an meine Kinderzimmerwand gemalt und hab mich so geärgert, dass Tolkien das nicht hingekriegt hat, diese Welt auf eine coole, spannende Weise weiter zu formulieren, weil der wirklich, also der Hobbit ist super, Herr der Ringe, alle drei Teile sind super und dann hat er noch ganz viele andere Bücher geschrieben, die auch in dieser Welt spielen und die Geschichte erzählen sollen, die sind alle stinklangweilig. Also er hat dann irgendwie nicht so einen langen Atem gehabt.
Deine Eltern, ich habe es eben schon erwähnt, und irgendwie ist das natürlich auch gemein, weil man so das Gefühl hat, dass der Bremer so in Kontrast zur Römerin gestellt wird. Ja. Und doch ist es so, dass man ja so ein Bild hat von den Norddeutschen so ein bisschen und natürlich auch ein Bild hat von Menschen, die aus Rom kommen, ob diese Klischees nun stimmen oder nicht. Wie sind die beiden sich über den Weg gelaufen? Wie haben die sich kennengelernt?
Also erstmal muss ich kurz richtigstellen, mein Vater war in dem Sinne nicht ein Bremer, sondern er hat eine Zeit lang in Bremen,
ach so,
ist er aufgewachsen, weil sein Vater wiederum Architekt war und für die Post gearbeitet hat. Und immer wenn ein neues Postgebäude gebaut wurde, wurde er dahin geschickt. Und das heißt, mein Vater ist in allen möglichen Orten aufgewachsen. Seine Mutter wiederum war Wienerin, meine Oma, und sein Vater kam aus der Pfalz. Also
ach,
es war
da
dann,
ist ja alles.
Da war
ja
auch schon, da war auch schon so ein Gemisch.
Okay.
Und meine Mutter aus Rom und mein Vater und meine Mutter haben sich tatsächlich lustigerweise kennengelernt im Zug nach Berlin.
Oh.
Also die standen im überfüllten Zug nach Berlin im, damals gab es noch keine Großraumabteile, aber es gab ja trotzdem diesen Gang.
Ja.
Und ich glaube, da standen die und haben sich erstmal eine Weile angeguckt, bis dann einer oder eine sich getraut hat, den anderen oder die andere anzusprechen. Und da haben die sich kennengelernt.
Diste, früher war eben doch nicht alles besser. Auch damals waren die Züge schon überfüllt und die Menschen standen in den Gängen und haben sich kennengelernt und dann solche wunderbaren Musiker hervorgebracht. Die Frucht ihrer Lenden, das ist doch toll. Aha. Und ich meine, das war eine Zeit, bevor es Handys gab. Also irgendwie muss man sich, ein bisschen Zeit muss dabei gewesen sein, um sich darauf zu verständigen, dann wenigstens Telefonnummern auszutauschen, um in Kontakt zu bleiben. Hast du nie nachgefragt?
Doch, aber es ist, ich muss meinen Papa da nochmal genauer nachfragen, weil ich habe es nicht ganz gecheckt. Also er hat selber gar nicht in Berlin gewohnt, sondern hat dann einen Freund besucht, hat bei dem zu Hause gewohnt, der hatte eine Festnetznummer, die mein Vater meiner Mutter gegeben hat, bevor die ausgestiegen sind. Und ich glaube aber, meine Mutter hätte meinen Vater nicht angerufen, wenn nicht irgendwas dazwischen gekommen wäre. Nämlich meine Mutter hat sich eigentlich mit meinem Onkel Luigi in Rom getroffen und die wollten dann mit dem Auto durch Deutschland fahren.
Aha.
Und das Auto ist aber irgendwie kaputt gegangen. Und ich weiß nicht, ob Luigi mit dem kaputten Auto in Berlin gewartet hat oder ob Luigi gar nicht in Berlin angekommen ist.
Weil das Auto kaputt war.
Ja, genau. Meine Mutter ist in Berlin angekommen und
sie hatte nur diese eine Nummer.
Diese Reise hat nicht stattgefunden. Sie hatte nur die eine Nummer, hat meinen Papa angerufen und dann ging das halt.
Und dann ergab das eine das andere.
Seiner Wege, ja.
Hat er durch sie Italienisch sprechen gelernt oder konnte er das schon vorher?
Nee, konnte nicht. Also die konnten beide Französisch, haben sich auf Französisch unterhalten und haben sich auch, als ich klein war, noch auf Französisch unterhalten und habe mein Vater mit mir Deutsch gesprochen, meine Mutter mit mir Italienisch.
Wie kam es dann, dass deine Eltern nach Lörrach gegangen sind? Denn da bist du zur Welt gekommen.
Mein Vater ist Arzt und hat in Lörrach eine Praxis übernehmen können. Und da sind die dann hingezogen.
Ah ja, ja. Okay. Wir müssen noch Blur nachholen.
Oh ja, gerne.
Warum hast du dich für dieses Lied entschieden?
Blur ist eine Band, die ich damals gehört habe, so in meiner Jugend, so Abi-Zeit, würde ich mal sagen. Und das war ja so eine, gab diese Zeit, wo man sich entscheiden musste zwischen Oasis und Blur. Und ich, meine Freunde und Freundinnen und ich haben uns für Blur entschieden und haben das sehr intensiv gehört und mochten dieses verträumte, melancholische, poppige, englische, diesen Ansatz. Und das war sozusagen der Soundtrack zu unserem ganzen, wie Alicia Keys gesagt hat, Falling In and Out of Love.
Toller Song auch.
Ja, auch toller Song.
Echt gutes Lied.
Und wir sind halt mit der Musik halt durch Lörrach getorkelt.
mit so einem, früher hieß es Ghetto Blaster, mit einer Boombox oder im Auto oder
alles, ja. Alles worauf man abspielen konnte.
So kleine, tragbare Kassettenrekorder. Wer dann Geld für Batterien hatte, war ganz weit vorne.
Wir hatten tatsächlich noch Kassettenrekorder, ja.
Ja, na klar.
Aber es gab schon diese komischen, die man so aus Viva-Musikvideos kennt, JVC, die aussahen wie eine Röhre.
Ja.
Und an der Seite war so komisch Neonplastik. Die waren die lautesten.
Ich finde, dann gab es eine Weile, genau, diese Boomboxen, und es gibt ja, gab dann auch diesen Boom wiederum der Bluetooth-Boxen, und wie die dann immer mit was für Adjektiven die beschrieben werden und was dann offenbar wichtig ist. Also 2/3 dieser Boxen sind wasserdicht.
Ah.
Wo ich so denke, okay, also wenn ihr mir jetzt sagt, dass die sanddicht sind, mhm, sodass man sie mit an den Strand nehmen kann, um andere, mhm, zu nerven, okay, aber wasserdicht, was, wohin, was?
Ich denke immer Dusche wahrscheinlich, oder?
Ja, aber nimmst du die mit in die Dusche, deine Box?
Stimmt eigentlich nicht.
Das kann ist man schon ein bisschen
auf der anderen Seite vom Duschvorhang.
Könnte man sie da deponieren. Gut, und ich habe jetzt als nächsten Song, ich habe deine Reihenfolge ein bisschen durcheinander gebracht, mhm, weil es immer noch sein kann, dass einige Menschen da draußen deine und eure Musik noch nicht gut genug kennen.
Auf jeden Fall.
Das Schöne ist, dass ich in diesem Format überhaupt nicht neutral sein muss. Mhm. Ich kann bekennen, dass ich wirklich Fan deiner Arbeit bin, immer schon. Für mich war zum Beispiel Mario von Tele, mhm, ein Lied, in das ich mich so verliebt habe, wie ich mich in einen Mann verliebt
mit
hätte.
Dem Namen Mario.
Nein. Das ist, ja genau, nein. Der Name Mario spielt für mich da keine Rolle. Aber dieses Lied ist für mich ein Kunstwerk, ein Ach, von der cool, die, danke. Und auf so vielen verschiedenen Ebenen. Also es ist eigentlich wie ein Kurzfilm. Das sind ja Songs im Idealfall wahrscheinlich häufiger, aber die Melodie. Ich will Ihnen jetzt mein kleines, Ihnen und euch ganz kurz zeigen, Mario, was das für ein Song ist.
Er musste nie sparen, es gab jeden Monat Spiegel. Sein Vater war der Chef von Coca-Cola Brasilien. Er war noch jung und seine Eltern waren reich, hatten alles erreicht, nur keine Zeit für ihn.
Danach, also nach Tele, ich weiß nicht, lebt Tele noch? Schläft Tele?
Tele schläft.
Tele ja. schläft, ja. Gut. Dann lassen wir Tele erstmal schlafen. Aha. Es gibt ja Gott sei Dank andere Projekte, in die du dein Talent schleuderst. Zum Beispiel seit langem auch schon die höchste Eisenbahn. Mhm. Ein Vehikel, das aus euch als Band besteht, aber ihr habt tolle Leute, die auch zwischendurch mitmachen. Ich meine, dass ich einen eurer ersten Songs wahrgenommen habe, da war Judith Holofernes
genau,
zu Gast,
ja,
ne?
Ja.
Von Wir sind Helden. Also was ist denn die höchste Eisenbahn für eine Band?
Also der Grund, warum Judith da dabei war und bei einem anderen Song auch Giesbert zu Knüpphausen, mhm, war, dass Moritz Krämer und ich uns am Anfang gedacht haben, das ist nicht eine Band in dem Sinne, sondern wir beide machen Songs und holen uns immer Freunde noch dazu. Und wir dachten, wir hatten erst an so eine Art von Deutschland-Tour gedacht, wo dann in jeder Stadt noch Freunde oder Freundinnen zu uns stoßen und wir machen dann Konzerte zusammen. Und dann haben wir aber gemerkt, dass wir gar nicht in jeder Stadt Freunde haben und und dass wir sowieso auf so ein komisches Konzeptding nicht so richtig Lust haben. Und dann sind wir einfach eine ganz normale Band geworden. Dann haben wir Max Schröder kennengelernt, haben, mhm, Felix Weick kennengelernt und haben dann zu viert einfach weitergemacht.
Mhm. Gut. Wie viele Alben habt ihr inzwischen gemacht?
Wir haben 4 Platten gemacht. 4 Platten und eine EP.
Wir hören uns jetzt mal das letzte Lied des aktuellen Albums, mhm, an. Und das heißt Vor jedem Anfang. Mhm. Radio 1, die Hörbarust, Francesco Wilking ist heute hier zu Gast. Euer letztes Konzert hattet ihr Mitte Dezember auf jeden Fall, mhm, im Huxleys. Mhm. Wie war's?
Oh, das war total super. Das war eigentlich so der perfekte Tourabschluss mit einem kleinen, wie sagt man?
Wermutstropfen?
Flaw. Wir haben eine Tour gespielt und dann wäre das praktisch wieder so der perfekte Abschluss gewesen. Und dann waren aber noch 2 Wochen Pause dazwischen.
Ah.
Das heißt, wir sind erstmal wieder angekommen, mhm, in Berlin und sind so in diese, mhm, Vorweihnachtszeit reingerutscht und dann.
Ah, ja. Wie so ein Hidden Track.
Ja, und dann haben wir noch ein Konzert gespielt und ich weiß noch, am 19. bin ich morgens aufgewacht und war sofort ultra nervös, weil ich wusste, jetzt, heute spielen wir noch dieses Abschlusskonzert und dann hat sich diese Nervosität dann irgendwann auf der Bühne gelegt und dann war alles gut.
Ist das typisch, so ein Lampenfieber? Oder würdest du eben, so wie du es beschrieben hast, wenn man in so einer Tour erstmal drin ist, dass sich das dann so abschleift, dass das dann so regelmäßig wird? Und
nee, das ist nicht typisch. Ich ärgere mich auch immer drüber und ich verstehe auch nicht, warum. Also jetzt im Fall von Berlin habe ich es verstanden, weil das halt ein wichtiges Konzert war und das Huxleys irgendwie ein toller Ort ist.
Ist Berlin also demnach nicht leichter, weil es euer Home-Turf ist, sondern es ist eher schwieriger, weil
eher
es euer Home-Turf
ja,
ist?
Ja, eher schwieriger, weil da sind die ganzen Leute, die man kennt und irgendwie ist es. Und es gibt einfach so eine Art von, jede Stadt hat eine Art von Lautstärke, was weiß ich, in Köln zum Beispiel, weil sie es vom Karneval gewohnt sind, fangen die immer sofort an mitzusingen, vom ersten Ton an.
In Italien ja auch, ne?
In Italien auch. Mhm. Ich kenne sogar Musiker, die sich dann beschweren, die sagen, lasst mich mal meinen Scheiß alleine singen, bitte. Und in Berlin ist das Publikum auf eine Art eher ruhiger, aber das heißt nicht, dass sie dich nicht lieben.
Aber ich hab's auch nicht so ganz verstanden, weil die Stadt ist ja nicht ruhiger. Wenn du mir jetzt sagen würdest, in Berlin sind die Leute ruhiger, weil das ist die Lautstärke der Stadt, das ist ein bisschen gedämpfter, ist ja leider nicht so. Und nach Berlin kommen ja eben so viele unterschiedliche Leute und Mentalitäten, eigentlich um zu feiern, um etwas anderes zu erleben, um undogmatisch oder unkonventionell zu sein. Da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr, ja, Begeisterung, zur Schau getragene Begeisterung.
Genau, die Begeisterung ist da und die wird aber nicht zur Schau getragen.
Also lasst euch gehen, Leute, wenn ihr das hört. Ihr hört hier ja auch einen Sender oder ihr streamt einen Podcast eines Senders, der, das möchte ich auch an dieser Stelle mal wieder sagen, eine hervorragende Musikredaktion auch hat. Immer wieder. Ich höre nicht mehr so häufig und regelmäßig Radio wie früher. Dazu hat mich wirklich niemand gezwungen. Ich bekomme auch kein Geld dafür, gar nicht. Aber wenn ich dann Radio 1 höre, ist es ganz oft so, dass meine Shazam-App pausenlos benutzt wird, weil ich neue Songs kennenlerne, weil ich neue Songs höre und wirklich nach wie vor total begeistert bin, was es da so gibt und was ich entdecken kann. Gut, das nächste Lied von dir kommt von Angelo Branduardi.
Mhm.
Da habe ich aus meiner Kindheit noch einen riesigen Lockenkopf vor Augen. Den muss
genau.
Man irgendwie hat er gehabt auf jeden Fall. Ne? Lange, lange schwarze Haare, die in alle Richtungen zeigten.
Genau.
Ein Mann, ein verhältnismäßig schmaler Mann, glaube ich. Ne? Das Lied heißt La Fiera del Est, das ist der Stolz des Ostens.
Gut.
Nee, sag mal.
Nee, es ist nicht der Stolz des Ostens. Fiero heißt tatsächlich Stolz, aber La Fiera del Est ist die Messe oder der Markt des Ostens.
Okay.
Also ich glaube, auf Englisch wäre das Ferry oder sowas. Nee,
Ferry ist die Fähre.
Ist die Fähre.
Aber ich war,
Fair,
the Fair, genau.
The Fair,
ganz
genau.
Anders geschrieben,
ja.
Aber La Fiera del Est.
Ja.
Warum dieses Lied?
Dieses Lied habe ich ausgewählt, weil angefragt wurde, ob ich ein Lied aus meiner Kindheit auswählen kann. Und die Lieder aus der Kindheit sind ja noch die Lieder vor der künstlerischen Reife sozusagen, wo man noch nicht coole Musik gehört hat. Und das ist ja bei jedem, also ich hätte jetzt auch zum Beispiel die Schlumpfen-Hitparade nehmen können. Die
danke,
ich damals
dass du es in dem Fall
sehr also
ich
gerne
bin immer,
gehört.
Ich bin immer dankbar für authentische Beiträge, wirklich. Aber das, also die Schlümpfe zum Beispiel, ist genau wie diese Blümchen, weißt du noch, das war auch so diese erste computerverzerrte.
Ja.
Und das hat richtig eine Übelkeit.
Das will man heute nicht mehr hören.
Nee, und ich meine, heute gibt's Autotune und diese ganzen hoch und runter und natürlich so. Aber das war schon echt, und das war so mega erfolgreich.
Also ich bin tatsächlich von den Schlümpfen direkt zu den Beatles rüber. Und das war, ich habe zum Teil, habe ich glaube ich, die Schlümpfe und die Beatles noch gleichzeitig gehört.
Ja, naja, ja, ja, gut.
Aber La Fiera del Est ist besser. Also La Fiera del Est ist Angelo Branduardi, war so ein Männchen mit Geige auch. Der hat auch immer, wenn er nicht gesungen hat, hat er Geige gespielt. Und ich glaube, der wäre auch im Mittelalter, hätte auch Erfolg gehabt.
Ja, so habe ich den abgespeichert.
Und meine Mutter hat mir diesen Song immer zum Einschlafen vorgesungen, weil der so schön repetitiv ist. Also der fängt so an.
Sing ruhig.
Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. Also praktisch auf diesem Markt des Ostens für zwei Münzen hat mein Vater ein Mäuschen gekauft. Und dann geht die Geschichte weiter. Dann kam die Katze, hat das Mäuschen gefressen. Dann kam der Hund, hat die Katze gebissen.
Super zum Einschlafen, wenn du mich fragst.
Nee, vor allem, das ist da wo sich's hin entwickelt, ist total spannend. Also praktisch die Katze hat die Maus gefressen, der Hund hat die Katze gebissen, der Stock hat den Hund geschlagen.
Ja, geil.
Das Feuer hat den Stock verbrannt, der Regen hat das Feuer gelöscht, der Ochse hat das Wasser getrunken, der Metzger hat den Ochsen geschlachtet und Gott hat den Metzger zu sich genommen.
Siehst du, zum zweiten Mal muss ich sagen, früher war eben doch nicht alles best. Ja, das war genau so. Dass jetzt irgendein Kind auf der Welt danach einschlafen kann.
Nee, aber für mich war das einfach nur bla 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 bla, ja, dann habe ich geschlafen.
Ja, ja.
Aber ein tolles Lied.
Ja, bestimmt, hören wir uns jetzt mal an. Ja, was für eine Geschichte.
Ja, ich möchte mich gerne bei den HörerInnen entschuldigen für die Overdosis an Schalmei und hautengen Mittelalter-Leggings.
Nein, das ist ganz wichtig, dass wir unsere Fantasie dahingehend einfach mal wieder so ein bisschen, ich habe jetzt gedacht, du willst dich für die brutalen Inhalte entschuldigen.
Aber das ist ja total interessant, weil das ist ja zum Beispiel, ich habe versucht, meinen Kindern früher Grimms Märchen vorzulesen und ich habe keins gefunden, wo ich dachte, ey, das sind immer diese unfassbar grausamen Kackgeschichten.
Ja. Also ich finde es ja gar nicht verkehrt, Kindern eine Art von altersgemäßer Realität zu zeigen, dass sie nicht das Gefühl haben, überall sonst ist es toll und nur bei mir jetzt gerade nicht. Ne? Davon gibt es ja ganz viele Menschen, die so denken, Vater, Mutter, Kind, Harmonie, alles toll. Jetzt auch im übertragenen Sinne, jetzt gar nicht unbedingt nur was so Märchen angeht, aber auch andere Geschichten oder Filme und so. Und dann guckt man auf sein eigenes Leben und dann ist der Vater gestorben oder die Mutter als Alkoholikerin oder irgendwie. Man guckt auf sein eigenes Leben und denkt, ach so, überall sonst ist es toll und nur bei mir ist es nicht toll. Das ist irgendwie komisch. Also ein bisschen Realität finde ich gar nicht verkehrt, aber diese Art der Brutalität, da sind wir jetzt auch nicht die Ersten, die das den Grimms Märchen attestieren. Da weiß ich auch noch, dass die kleine Meerjungfrau, die habe ich geliebt. Aber dass die dann, weil sie sich so verliebt hat in diesen blöden Prinzen, der das gar nicht zu schätzen wusste, dass sie dann ihre Stimme abgeben muss und dass ihre Zunge rausgeschnitten wird und so weiter. Da habe ich mir einen Kratzer in die Platte gemacht, damit ich die Geschichte nur bis zu diesem Punkt höre. Ja.
Das ist ja toll.
Ich habe es nicht ertragen.
Aber das war bei mir auch so. Also aber auf eine andere Art haben natürlich diese Märchen eine Faszination ausgeübt. Auch vor allem diese Hans Christian Andersen, die alle so unglaublich traurig. Also irgendwie das hier der Zinnsoldat und sowas. Und
das Mädchen mit den Streichhölzern, wie hieß denn das?
Oh ja,
das,
Gott.
Das sind alles, aber ich würde jetzt sagen, also Faszination.
Aber wenn man dann Kinder hat, überlegt man sich, möchte ich das jetzt so weitergeben, dass das irgendwie was ziehen sich da meine Kinder? Also ich meine, selber hat man halt alles Mögliche gehört und gelesen und so und hat sich da seine Schlüsse draus gezogen. Und man hat dann, wenn man selber Kinder hat, hat man Angst, dass die falschen Schlüsse draus ziehen. Dass sie denken, okay, das ist the way of life. Das ist, wie ich die Welt sehen muss oder sowas. Aber eigentlich, vielleicht könnte man sich da auch ein bisschen entspannen, weil die suchen sich sowieso das aus, was sie gut finden und wo sie ihren Sinn drin sehen oder so.
Vielleicht kommt es auch wirklich ein bisschen drauf an. Kinder, Charaktere und Seelen sind da ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Also wenn du jetzt sagst, es lag auch eine Faszination darin, dann auch vielleicht ab einem bestimmten Alter oder so. Erinnerst du dich nicht an eine Geschichte oder an ein Märchen oder einen Film, den du gesehen hast, bei dem du immer noch weißt, dass dir das echt in den Knochen steckte, dass dich das ängstigte oder dich...
Ganz viele Sachen, ja. Ganz viele Sachen und...
ohne Faszination meine ich jetzt, sondern dass es dich einfach wirklich, dass du wirklich gemerkt hast, da entsteht so eine Angst oder so ein Unwohlsein. Erinnerst du dich da an was?
Meine Eltern haben immer als Kind schon mit mir so, sagen wir mal, ein bisschen... Heute würde man vielleicht sagen, nicht kindgerechte Sachen geguckt. Also ich habe schon, da war ich noch recht klein, habe ich irgendwie zum Beispiel Bergmann, Fanny und Alexander geguckt, was ja auch so eine schöne Kinderwelt ist, die dann aber auf einmal mit Satanismus und Missbrauch zu tun hat. Oder auch selbst so alte Miss Marple-Filme, dieses Ding, wo man so ein, eigentlich gibt so ein ganz gemütliches Setting, Miss Marple sitzt in einem Zug und dann sieht sie auf einmal für eine Millisekunde, wie im entgegenkommenden Zug jemand erwürgt wird. Aber gut, das sind natürlich keine Kinder, das sind ja keine Kindergeschichten und keine Kinderfilme.
Aber sie begegnen uns in dem
Alter. Aber sowas, und, da war ich klein und konnte nicht schlafen und habe irgendwie mir ganz, ganz lange Gedanken drüber gemacht. Und das gibt's sicherlich, mir fällt es jetzt nur nicht ein, das gibt's sicherlich in Märchen und in Kinderfilmen und in Kindergeschichten auch. Also zum Beispiel doch, mir fällt eins ein, natürlich die grauen Männer bei Momo.
Ah ja.
Die fand ich schlimm. Mm. Da habe ich wirklich gedacht, okay, wenn es in der Welt wirklich so eine Macht gibt, die alles Leben und alles Gute aus den Menschen saugt, dann sind wir am Arsch.
Und ich selbst habe keine Kinder, aber genau da sind wir an dem Punkt, wo ich so glaube, man kann das Kindern nicht komplett vorenthalten. Du kannst dein Kind nicht in Watte packen. Es muss mit bestimmten Dingen konfrontiert sein und auch mit Geschichten. Und das ist ja jetzt noch damals, das war vor der Digitalisierung. Heute in dem Sinne hast du viel weniger Kontrolle darüber, welche Reize auf dein Kind einwirken.
Das stimmt. Heute gibt es keine Firewall in dem Sinne, oder man kann versuchen, so eine zu bauen. Gibt es ja viele Leute, die Tablets haben für die Kinder und da ist aber nur Zugriff auf Kindercontent und sowas, aber ich meine.
Dann sehen sie es bei ihrer Freundin, ja, bei ihrem Freund. Also ich glaube, wichtiger ist wahrscheinlich so eine emotionale Firewall, dass du, aber das ist jetzt natürlich auch so Klugscheißerei und das wissen Eltern auch alleine schon, dass man einfach Kindern signalisiert, wenn du Angst hast, komm zu mir.
Genau, und auch drüber hinaus noch, dass man einfach schaut, was man selber so an die Kinder weitergibt. Mhm. Also vielleicht einfach die Sachen, die man selber gut findet und auch die Werte, die man selber gut findet. Und ich finde auch, man kann seine Kinder auch ruhig überfordern. Das ist überhaupt kein Problem. Also es gibt diesen berühmten Spruch von Hayao Miyazaki, der diese ganzen tollen Filme gemacht hat, wie Totoro oder Nausicaa oder Chihiros Reise. Das sind alles, ich weiß nicht, kennst du das, diese Animes? Studio Ghibli heißt die.
Du hast dich da mit Nils Buckelberg mal in seinem sehr, sehr schönen Podcast drüber unterhalten.
Ja, also seine Firma heißt Studio Ghibli und er hat ganz, ganz tolle Filme gemacht für, ich würde mal sagen, alle Altersklassen. Aber es sind eigentlich Kinderfilme. Und er hat mal gesagt, dass er in seinen Filmen immer irgendwas einbaut, was die Kinder nicht verstehen. Weil das eine Faszination auslöst für die Kinder. Also ganz bewusst setzt er irgendwie einen Punkt, der irgendwie was Mysteriöses ist.
Das ist super. Und das ist ja auch für uns, auch wenn man noch erwachsen ist, finde ich. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind zumutbar. Und dieses, wann überforderst du jemanden, damit forderst du jemanden ja auch.
Ne? Ja, finde ich auch.
Und wann Menschen überfordert sind, das kann man, glaube ich, sowieso schwer sagen. Das ist, ne, die einen sind da robust, was bestimmte emotionale Sachen angeht und brechen dann bei ganz anderen Sachen zusammen. Also insofern, außerdem ist es toll, wenn Kinder Fragen stellen.
Finde ich auch.
Ganz wichtig. Und auch selbst eine Fantasie entwickeln, wie irgendwas ausgehen könnte oder warum etwas so ist, wie es ist.
Ja, und da haben wir uns auch viel, viel mit auseinandergesetzt, weil wir haben irgendwann angefangen, dieses Projekt unter meinem Bett zu übernehmen.
Erklär
von einem
ganz
befreundeten
kurz,
Musiker.
Das ist so eine.
Es gab einen tollen Musiker, der leider sehr früh gestorben ist, Nils Kopbruch hieß der hatte die Band Fink und der hatte in seinem Nachlass auf seiner Festplatte hatte der ein Kinderlied und das hat jemand gefunden und hat gesagt, komisch, Nils hat ein Kinderlied geschrieben, passt irgendwie gar nicht, aber irgendwie doch. Und dann hat, das war Wolfgang Müller, auch ein Singer-Songwriter aus Hamburg, und der hat dann beschlossen, ich frag mal Freunde und Freundinnen, ob sie auch Bock haben, Kinderlieder zu schreiben. Also Leute, die damit nichts zu tun haben. Also es gibt ja wie so ein Kinderlieder Business oder ein Kinderlieder eine Kinderlieder Abteilung im Karstadt, mit der wollen wir nichts zu tun haben, weil die eher so Animationen machen. Und Wolfgang wollte aber bewusst praktisch Leute fragen, die damit nichts zu tun haben, sondern einfach so Musik machen. Und daraus ist dieses Projekt unter meinem Bett entstanden. Und das ist genau der Ansatz, dass man sagt, man möchte Lieder machen, die für alle interessant sind. Oder nicht bewusst Kinderlieder, sondern einfach Lieder schreiben und sich im Kopf zum Beispiel ein Kinderpublikum vorstellen. Und da ist diese Reihe draus entstanden, die jetzt schon 9 Teile hat. Und wo wir halt immer Leute fragen, was weiß ich, sei es jetzt Clouseau oder von wegen Lisbeth oder Anne Maikantereit oder
schön, ja.
Die praktisch normalerweise nichts mit diesem der kleine Hase irgendwas zu tun haben.
Wir hören jetzt die Beatles und
oh ja.
Natürlich werden wir über die auch gleich sprechen. A Day in the Life.
Radio 1. Hörbar Brust.
Mir gegenüber sitzt der Singer-Songwriter von Thiele, die höchste Eisenbahn, der Krucki-Gang und auch der Solist Francesco Wilking. Du hast mal gesagt, du würdest dir wahnsinnig wünschen, dass du rappen könntest.
Habe ich immer gesagt.
Ja, hast du mal gesagt. Hatte ich nicht auch mal, auch das hast du in dem Podcast mit Nils Buckelberg, da habt ihr drüber gesprochen. Das ist ein ganz tolles Gespräch, überhaupt ein toller Podcast auch. Da hast du gesagt, ich hoffe, dass ich mich jetzt richtig erinnere, dass dich mein Freund nach Bern oder Basel mitgenommen hat auf ein Festival.
Stimmt, ja, und auf da die Jazzwerkstatt.
Und ich glaube, du hast versucht zu rappen oder du wolltest es oder du...
Ich habe irgendwie gerappt und ich habe gemerkt, dass ich irgendwann, wahrscheinlich weil die Songs zu schnell waren, bin ich dann irgendwie von Rappen in nur noch so ein komisches Mumbling-Wortstolpern reingeraten und es hat sich ganz komisch angefühlt und ich habe irgendwie irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich nur noch
Laute.
Ja, nur noch Laute von mir gebe und die bedeuten überhaupt nichts mehr. Aber das ist nicht das Problem. Ich glaube nicht, dass das Problem technisch ist, dass ich nicht so schnell reden kann, sondern das Problem ist einfach, das ist wie eine Farbe, die mir nicht gefällt an mir selber. Mhm. Mir gefällt das zu machen und dann nehme ich das zum Beispiel auf und dann höre ich es mir an und denke so, also wie ein Anzug, der eigentlich nicht sitzt oder sowas.
Ja, ja, genau. Wir müssen noch nachholen, warum du die Beatles mitgebracht hast, aber es wäre schade, da jetzt zu schnell zu springen. Ich weiß, dass jemand, der schon genannt wurde, auf jeden Fall mitverantwortlich war für deine Liebe, nämlich Onkel Luigi.
Stimmt, Luigi hat mir die Kassette gegeben.
Ja, da warst du 5, glaube ich.
Irgendwie sowas, ja. Luigi hat mir eine Kassette gegeben mit dem roten Album auf der einen Seite und dem blauen Album auf der anderen Seite. Und das war meine Initiation sozusagen. Und ab da habe ich Beatles gehört. Und dann kam auch irgendwann dieses Ding, dass ich das selber machen können will.
Du hast, wenn das richtig ist, Gitarre und Klavier gelernt?
Ja, nicht richtig gelernt. Meine Eltern haben mich zu einer alten Frau geschickt, die mir Klavierunterricht gegeben hat und ich habe es aber nicht richtig gelernt. Ich habe immer gehört, was sie spielt und habe das dann versucht irgendwie nachzumachen. Ich habe nicht mal Noten lesen gelernt. Und Gitarre habe ich mir selber beigebracht.
Aber Noten kannst du heute lesen?
Nicht so richtig.
Also du machst viel nach Gehör?
Ja.
Intuitiv? Ja, schön.
Akkorde kann ich lesen. Also ich kann ein A spielen, aber wenn ich jetzt irgendwie... Ein F hier im Notensystem muss ich immer erstmal hochzählen, vom C hoch und sowas. Also wenn man mich jetzt einen Monat einschließen würde mit so einem leichten Klavierstück, dann könnte ich das dann am Ende schon spielen.
Das erste selbst gekaufte Tape hast du dir geteilt mit deinem damaligen besten Freund Florian.
Stimmt. Habe ich das mal irgendwo erzählt?
Ja, mir.
Das waren so lange her. Das waren die Pet Shop Boys, das weiß ich noch.
Warum habt ihr euch damals keine Platte gekauft? Eine Platte kann man doch, weil nach eurem Prinzip habt ihr alle 2 Wochen, glaube ich, gewechselt.
Ja,
ne? Ihr habt
ja.
dieses heilige Tape und das zeigt eben auch, wie heilig Musik war.
Ja.
Und wenn man darüber spricht, hat man immer so ein bisschen, läuft man Gefahr, so, dass das zu nostalgisch wird. Ich möchte nur nochmal darauf verweisen, dass man bestimmten Alben, Kassetten ganz viele Chancen gegeben hat. Mhm. Weil wenn man Musik besessen hat, hat man die auch gehört. Mhm. Ne, das war so kostbar.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, warum das jetzt nicht eine Platte war, weiß ich gar nicht. Ich glaub, wir waren 10 oder 11 oder sowas und da war die Kassette einfach das Ding. Kassette gab's im Hertie, hat 16,95 Mark gekostet und das, dann haben wir zusammengelegt und konnten uns die leisten. Und sind dann auch auf die Unterstufenpartys gegangen und mit der Kassette und haben dann die da DJ gemacht haben, gebeten, dass sie, also wir hatten schon zu dem Lied gespult, was wir hören wollten, und die dann gebeten, das bitte einzulegen.
Florian wurde, ich will nicht sagen abgelöst, aber da kam dann Patrick.
Ja.
Mit dem du, weiß ich nicht, altersgemäß, vielleicht habt ihr besser zusammengepasst. Ihr wart, glaube ich, bei den Pfadfindern beide.
Genau, wir haben uns bei den Pfadfindern kennengelernt und haben dann auch da gleich angefangen mit Gitarre spielen und eben die Beatles-Lieder.
Das Beatles-Buch kaputt zu machen, oder?
Ja, das war die Sprache von Patrick und mir. Wir saßen dann am Lagerfeuer und haben das Beatles-Buch, Beatles Complete hieß es, das war so mit so einer komischen Hippie-Zeichnung von einem Gesicht und irgendeinem komischen LSD-Erguss vorne drauf. Und das haben wir vom ersten Lied, was wahrscheinlich A Day, also das war alphabetisch. Das erste Lied war wahrscheinlich A Day in the Life, wegen A. Und das letzte weiß ich nicht mehr, irgendwas mit Z, haben wir das von vorne bis hinten durchgespielt. Und es gab so 3-4 Lieder, die wir nicht kannten, weil sie auf keiner Platte drauf waren.
Und habt ihr euch die Texte auch übersetzt?
Glaub nicht, nee.
Also habt ihr so lautmalerisch nachgesungen? Karin Mulcahy, Warren?
Ich glaube schon, ja. Also viele Sachen wussten wir nicht, was sie bedeuten.
Diese Lieder kennst du ja jetzt sehr lange. Hast du ein automatisches Übersetzungsprogramm, wenn du die heute hörst? Oder kann es dir passieren, dass du diese Lieder nach wie vor nicht übersetzt hast?
Das ist echt interessant, weil wahrscheinlich, ich könnte die alle immer noch mitsingen auswendig. Oder wenn ich die hören würde, würden die dann wahrscheinlich automatisch in mein Übersetzungsprogramm reinfallen, weil ich ja jetzt Englisch kann.
Aber wenn, ja, das ist eben die Frage. Das würde
mich interessieren.
Du meinst,
ob ich sie immer noch nicht verstehe?
Naja, ich glaube, es gibt die Möglichkeit, dass du, wenn du was bewusst machst, so wie man zum Beispiel vielleicht, wenn einem jemand vorgestellt wird. Ich bin unglaublich schlecht darin, mir Namen zu merken. Mhm. Ganz, ganz schlecht. Ich muss mich in dem Moment daran erinnern, dass ich mir den Namen merken möchte oder muss oder sollte. Und dann merke ich ihn mir zu 75%. Aber ansonsten ist es so, dass mein Gehirn das einfach so mit so einer, ist dann an, aber nimmt es nicht für voll. Und so geht es mir mit Songs auch manchmal. Ich höre die, ich kenne die, ich könnte die mitsingen, aber ich kann dir das Übersetzungsprogramm nicht sagen. Es sei denn, ich sage so jetzt.
Ah, das ist interessant. Das weiß ich nicht, wie das bei mir ist. Ich könnte dir nur sagen, es gibt ja so diese Beatles-Lieder, die lautmalerisch eher funktionieren als einen Sinn geben. Also sowas wie I'm the Walrus zum Beispiel. Mhm. Da zählt John Lennon alle möglichen Sachen auf, Crabble Locker, Fish irgendwas, Climbing up the Eiffel Tower. Und ich glaube, das hat keinen richtigen Sinn. Man könnte es natürlich übersetzen, aber dann würde man auch nicht irgendwie irgendwo ankommen. Weil es einfach Quatsch ist. Weil es Quatsch ist, der rhythmisch irgendwie total cool ist.
Aha.
So funktionieren ja viele Texte, auch auf Deutsch. Wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was gibt's denn?
Nee, auf Deutsch hast du ja in dem Sinne keine Wahl. Da kriegst du das dann eben mit. Da kann es nur sein, dass die Musik dich so hypnotisiert oder so eine Art von Magnetismus ausübt. Nehmen wir mal Blumfeld als Beispiel. Man könnte viele Bands nehmen, aber Blumfeld gehört für mich zu den ersten Bands, bei denen ich das Gefühl hatte, oh, das ist deutsche Musik mit Texten, die, wenn sie jemand anders sänge, fände ich sie kitschig, aber dadurch, dass sie so transportiert werden, sprechen sie mich an. So.
Genau, das ist, glaube ich, ein Hauptding, was Musik angeht. Du hörst irgendwas und du denkst, es ist cool. Ich mag das. Ich mag die Farbe von diesem Ding. Und da denkst du gar nicht an einen Sinn oder sowas. Oder du denkst gar nicht.
Weil es dich findet.
Ja, genau. Und wenn jetzt zum Beispiel Blumfeld, ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal gehört habe, Verstärker, merkst du, was ich merke, wenn ich den Output verstärke? Da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, was das bedeutet. Dass das bedeutet, dass er den Regler an seinem Amp hochdreht, sondern ich dachte einfach nur, es klingt irgendwie cool.
Mhm. Und das meinte ich auch mit dem, im Grunde im Englischen, dass du, wenn du dich jetzt drauf konzentrieren würdest, aber dann ist da die Musik, die wie so Sirenen einen so verführt und dazu führt, dass man gar nicht so konzentriert ist, es sei denn, man zwingt sich dazu. Man kann sich ja dann auch bewusst auf sowas konzentrieren. Aber wenn nicht, ist es ja so toll, dass dann wie so ein kurzer Rausch wie so ein kurzes Bekifftsein oder so ein kurzer Schwips einen dann so mitnimmt und man einfach nur diese Musik durch sich durchflupselt.
Ja, auf jeden Fall. Und bei den Beatles zum Beispiel ist es auch Jahre später passiert, dass ich bestimmte Sachen gehört habe und dann gedacht habe, das ist jetzt, also zum Beispiel jetzt Taxman, erster Song auf Revolver, war immer einer von meinen Lieblingssongs von den Beatles. Und irgendwann habe ich halt rausgefunden, dass George Harrison singt einfach darüber, dass er findet, dass er zu viel Steuern zahlt und dass die, dass der Staat sozusagen ein Arschloch ist, weil er zu viel Steuern von ihm will. Und es ist ja nicht so richtig cool eigentlich.
De La Soul hast du mitgebracht. Ja. I Am, I Be.
Ja. Darf ich mir einen anderen Song wünschen?
Ja.
Von der gleichen Platte?
Ja.
Ich wünsche mir den Song In the Woods.
Warum? Warum jetzt dieser Wechsel?
Ich finde die ganze Platte Balloon Mind State ist, glaube ich, auf meinen Top 3, also die Lieblingsplatten ever, ist Balloon Mind State von De La Soul. Das habe ich irgendwann mal entdeckt. Da war ich wahrscheinlich so 16 oder so. Und wir hatten in der Schule so ein SMV-Zimmer und da konnten...
SMV-Schülervertretung?
Schülermitverantwortung, irgendwie sowas. Auf jeden Fall war das unser Zimmer halt.
Da habt ihr geraucht.
Da haben wir geraucht, da gab es irgendwie Sperrmüllsofas und es gab einen Kassettenrekorder. Und jeder, der da war, hat da einfach seine Kassette reingemacht und hat eben gemacht, was man da so macht. Also ich habe zum Beispiel auch Artikel für die Schülerzeitung geschrieben dort. Ja. Und wir haben gegessen und wir haben alles Mögliche gemacht. Die Lehrer und Lehrerinnen sind da nie rein. Draußen war ein Zettel, da stand 11er raus, also weil 11-Klässler durften da nicht rein, durften nur 12 und 13 rein.
Es gab ein Kartenspiel, das hieß 11er raus.
Stimmt, ja. Ich glaube, daran haben wir das angelehnt. Es gab wenige 11er, die rein durften, also Patrick zum Beispiel, mit dem ich Musik gemacht habe, der war eine Klasse unter mir, aber der durfte schon rein. Und die, ich glaube, die für die Schülerzeitung geschrieben haben, durften auch rein. Und das ist für mich auch diese Platte Balloon Mind State, die habe ich da sehr, sehr viel gehört. Und da habe ich diese, so meine Liebe für Rap eigentlich entdeckt. Diese unschlagbare Kombination, finde ich, aus Samples und Beats und Geschichten erzählen. Und mein Lieblingssong auf der Platte ist In the Woods. Und das war zum ersten Mal, dass ich eine Frau gehört habe, die gerappt hat. Und das gibt's halt leider heutzutage immer noch
zu wenig.
Viel zu wenig, vor allem welche, die erfolgreich sind.
hörbar@radio1.de schreiben Sie uns gerne eine E-Mail, wenn Sie jetzt gerade erst einschalten. Zu Gast ist der Musiker Francesco Wilking. Sie kennen ihn von der höchsten Eisenbahn, von Tele und der Krucki Gang, von der wir auch gleich was hören. Sie können sich die Hörbar anhören, wann immer Sie wollen, denn falls Sie das jetzt als Radiosendung hören, gibt's auch als Podcast über die ARD Audiothek oder über die Radio 1 Homepage oder über YouTube. Sie finden da Gespräche mit Karin Mioska, Ali Neumann, König Boris, Reinhard May. Reinhard May ist ein sehr, sehr schönes Gespräch gewesen. Ich glaube, es ist schon 2 Jahre her, aber es ist im Archiv eben noch zu finden. Ich rate Ihnen ja auch, dass Sie die Hörbar abonnieren, dann kommt jedes neue Gespräch automatisch zu Ihnen. Jagoda Marinic, Anne Will, Christian Ulmen, Stefanie Heinzmann, Bastian Pastewka und. Heute, wie gesagt, Francesco Wilking. Mit einer italienischen Mutter macht man wahrscheinlich dann, die setzt sich bestimmt durch, in Italien Urlaub.
Ja.
Wo seid ihr hingefahren?
Wir sind entweder nach Rom gefahren, wo meine Familie herkommt, und haben die Tanten und Onkels besucht. Oder sind nach Venedig gefahren, ganz oft. Da praktisch vorgelagert, vor Venedig gibt es so einen kleinen Küstenstreifen, Punta Sabbioni heißt der, da war ein Campingplatz, da sind wir immer hingefahren.
Gehörst du zu den Leuten, die das Gefühl haben, sie sind so ein bisschen aufgespalten zwischen zwei Nationalitäten, oder würdest du sagen, im Gegenteil, ich bin doppelt?
Das ist schön, ich will gerne doppelt sein. Ich hatte Freunde in Lörrach, in der Grundschule hatten wir 15 deutsche Kinder, 15 italienische Kinder.
Das ist also, viel.
Ja, weil in Lörrach, das ist so eine klassische Gastarbeiter in Kleidenstadt gewesen, wo Fabriken waren, wo die Leute aus Italien gearbeitet haben. Und bei den Kindern, bei meinen italienischen Freunden aus der Grundschule, da hatte ich das Gefühl, dass sie aufgespalten sind. Also in dem Sinne, dass sie in Deutschland nicht richtige Deutsche waren. Und in Italien, wenn die irgendwie zu ihren Verwandten, dass sie dort dann aber auch nicht richtige Italiener waren. Und das hat mir irgendwie leid getan. Ich habe in Italien so ein bisschen Imposter-Syndrom. Also ich komme mir immer vor wie ein Hochstapler, wenn ich mit ItalienerInnen zusammen bin, weil ich habe zwar keinen Akzent, aber irgendwann mache ich irgendein Fehlerchen und dann, also ich bin schon eher Deutscher.
Interessant, dass du das so an einem Fehler festmachst. Denn umgekehrt würde da jetzt jemand kommen, der in einer ähnlichen Situation ist wie du. Du würdest ja, wenn der einen Fehler macht oder die einen Fehler machen würde, das nicht als Makel ansehen oder so. Du würdest ja nicht denken, haha, hier gibt aber jemand vor, Deutsch oder Deutscher zu sein und sagt dann aber der Marmelade. Da auf die Idee würdest du doch gar nicht kommen.
Ja, das ist komisch. Das ist tatsächlich sowas, was ich mir irgendwie in meinem Kopf gebaut habe. Also ich habe irgendwann mal von Freddie Mercury gehört, oh yes, I'm the great pretender und dachte, oh fuck, das bin ich. Weil ich halt zum Beispiel, wenn ich mit einem Italiener oder einer Italienerin zusammen bin und ich lerne die kennen und wir fangen an zu quatschen, dann kommt irgendwann die Frage, und wie lange lebst du schon hier? Dann sage ich so, ich bin hier aufgewachsen. Und dann so, wie bitte? Du sprichst ja normal Italienisch. Sag ich, ja, okay, danke und so. Aber ich bin immer stolz auf diesen Weg, wie weit ich komme, bis ich das dann, das Rätsel auflöse sozusagen.
Aber das entsteht doch im Kopf der anderen. Dafür bist du doch gar nicht verantwortlich.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich das mache.
Ich glaube, dass dass jeder Mensch immer glücklich ist, wenn man sich so gut und so nah wie möglich in einer Sprache verständigen kann, um sich da zu finden und vielleicht auch dieselben Bilder und dieselben Assoziationen zu haben. Deswegen glaube ich, du bist noch nie jemandem begegnet, der da in irgendeiner Weise schlecht drüber gedacht hat.
Vielleicht, nee,
aber du machst dir das in deinem Kopf.
Überhaupt nicht. Ja, vor allem, weil ItalienerInnen ja auch immer überall, wo sie sind, so unfassbar dankbar sind, andere ItalienerInnen zu treffen. Also das ist, bei Deutschen ist es ja nicht so. Also wir Deutsche im Ausland rennen ja immer weg vor anderen Deutschen.
Das kommt drauf an. Also wenn ich mir so das in Spanien angucke, da denke ich, warum fahrt ihr nach Spanien, wenn ihr doch nur mit Deutschen rumhängt?
Ja, stimmt, das gibt's auch. Ja, aber Italiener sind zum Beispiel, ich habe öfter schon dieses Ding in der Bahn, die vom Flughafen in Berlin in die Stadt reinfährt oder dem Zug oder der S-Bahn, da sind immer völlig planlose ItalienerInnen hängen da ab. Und fragen einen dann, sorry, can you tell me where und so. Und dann höre ich schon immer am Akzent, dass das Italiener, dann sage ich, sei Italiano. Und dann sind die so, oh Gott, Italiener, schickt mir der Himmel. Weißt du, so dieses.
Ja, Franzosen würden nicht auf die Idee kommen, es auf Englisch zu versuchen. Sie würden halt gleich von vornherein.
Das ist ein sehr delikates Thema.
Ja. Darfst du als Italiener darfst du da oder Halbitaliener auch nichts zu sagen. Genau, das stimmt. Phoenix hast du mitgebracht.
Oh ja.
Run, run, run. Mhm. Ihr wart zweimal die Vorgruppe von Phoenix, Tele. Gibt es darüber hinaus Gründe, warum es diese Band auf deine Liste geschafft hat?
Ich hatte bei Tele immer das Gefühl, dass wir andere Vorbilder hatten als die, die gerade so in waren, en vogue waren. Also als wir mit Tele durch die Lande getourt sind, war das oft so, dass wir ganz schnell von der Bühne runter mussten, wenn wir in, keine Ahnung, Böblingen gespielt haben, weil danach Indie-Pop oder Indie-Rock-Party war. Und da kamen dann irgendwie, keine Ahnung, Franz Ferdinand, The Killers, The Hives und so. Und das fanden wir alles ganz, ganz schrecklich. Das war keine Musik, mit der wir uns identifizieren konnten. Mhm. Als Phoenix kam, haben wir gedacht, ah geil, das ist unsere Musik. Und waren riesengroße Fans und haben dann irgendwie mitgekriegt, dass sie in Deutschland touren. Und ich weiß nicht, wer das genau eingetütet hat. Irgendjemand hat dann gefragt und wir durften dann vor denen spielen und haben uns auch sehr viel mit den Jungs unterhalten und fanden das ganz toll. Und das ist für mich so eine Band, die mich durch die Nullerjahre begleitet hat und die für mich auch eben zu tun hat mit dem, was wir in der Zeit mit Tele gemacht haben.
Francesco Wilking, Singer-Songwriter, ist zu Gast. Und ich habe mir meine alten Unterlagen mal angeschaut. Mhm. Und da habe ich einen Satz gefunden, da habe ich gedacht, Ja, ist das jetzt aus einem Song, aus einem Gedicht oder hast du das einfach mal so in einem Interview gesagt und ich habe es mir aufgeschrieben?
Was denn?
Ich fühle mich gleich an jedem Ort.
Ich fühle mich gleich an jedem Ort, ist ein Satz von mir.
Fragst du das oder sagst du das? Ja, also hast du, entweder hast du es gesungen oder du hast es gesagt. Und wenn du jetzt so ratlos bist, dann wirst du es in einem Interview mal gesagt haben. Vielleicht, wahrscheinlich hat dich jemand gefragt so, und würden sie sagen, wie wichtig ist Heimat für sie, Herr Wilking? Mhm. Und vielleicht hast du dann gesagt, ich fühle mich gleich an jedem Ort. So könnte übrigens auch ein Album heißen.
So könnte auch ein Album heißen. Das könnte eine Zeile in einem Lied sein und ist es vielleicht auch. Mir fällt jetzt keine ein, aber es passt auf jeden Fall. Hm. Ich kenne sowas Ähnliches in einem Song von James Taylor. Da singt er Home, you build it behind your eyes. Also praktisch zu Hause baust du dir hinter deinen Augen. Und das finde ich eigentlich cool, dass es nicht ein Ort ist, der geografisch ist, der nicht irgendwie ein Haus ist, nicht irgendwas, an dem du dich festhältst, sondern was in dir drin ist. Das klingt jetzt sehr
James Taylor hat es ein bisschen besser gesagt als du, das muss man natürlich einfach mal sagen. Und ich glaube, es gibt gar nicht so viele Menschen, die das genauso formulieren würden, weil viele doch an dem hängen, was sie kennen von früher oder aber was sie sich im Laufe ihres Lebens dann als neue Heimat quasi gebaut haben oder erfunden haben.
Ja, ich meine, das hat auch wahrscheinlich was damit zu tun, dass es Menschen gibt, die lieber an einem Ort sind und Menschen, die lieber, also ich reise zum Beispiel total gerne und ich finde auch diese Idee von so einem, keine Ahnung, Häuschen auf dem Land, ein Ferienhäuschen auf dem Land finde ich nicht so attraktiv, weil ich denke, ich würde gerne lieber immer irgendwo anders hinfahren und nicht immer an denselben Ort. Und dieses Gefühl, was du hast, wenn du irgendwo bist, wo du noch nie warst und du bist dann irgendwie 3 Tage da und dann kommt dieses, was so ein bisschen oberflächlich amerikanisch, I could totally live here, was ich aber immer habe. Wenn ich es irgendwo schön finde, stelle ich mir sofort einen Alltag vor mit arbeiten gehen und mit den Öffis irgendwie in die Stadt reinfahren und sowas. Finde ich immer sehr attraktiv.
Und kannst du dann auch, wenn du länger an diesem Ort bist, den du dir da jetzt gerade zum Freund machst, kannst du den dann auch schnell wieder verlassen, ohne Ressentiments? Oder hängst du dann noch einen Moment hinterher?
Schon ein bisschen. Also in Italien habe ich das jetzt so mit zunehmendem Alter, habe ich dieses ganz komische Gefühl, dass wenn ich da ankomme, also zum Beispiel in Rom ankomme, dass ich in dem Moment des Ankommens schon eine Vorahnung vom Abschiedsschmerz habe.
Oh,
ja, das ist ganz doof.
Das ist wie so Heavy Smoker, die sich eine Zigarette anzünden und es gar nicht richtig genießen, weil sie schon denken, wenn die jetzt vorbei ist, oh nein, ich kann ja nicht gleich wieder eine anmachen.
Ja, also beim Essen gibt's es auch, wenn man irgendwas, wenn man den ersten Bissen von irgendwas unfassbar Leckerem, hat man schon den Schmerz von, wenn es dann weg ist.
Ja. Deswegen bin ich auch zum Beispiel überhaupt keine Freundin der Sterneküche, die dann so, also mal abgesehen davon, dass ich mir gar nicht leisten könnte, das häufig, aber diese so kleine Portionen machen mich fertig.
Ja, aber wäre das nicht geil, da hinzukommen, dass man sowas genießen kann, nur so ganz
total,
wenig?
Absolut. Ich denke sowieso, nein, das denke ich wirklich und ich bin das Gegenteil dessen noch, ich bin jetzt auch nicht verschwenderisch, aber ich bin großzügig mit mir und dem Leben, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, ich bin da nicht besonders vorsichtig oder so. Aber ich denke manchmal auch in Anbetracht der politischen Situation und der beruflichen Situation, wir sind Freiberufler in einem bestimmten Alter und ja, man kann sich immer auf eine gewisse Art von Fantasie und Kreativität verlassen, solange die abgefragt wird, solange es da eine andere Seite gibt, die auch hören oder sehen will. Aber was denn, wenn das alles nicht mehr funktioniert? Und dann habe ich gedacht, gut Bettina, die eine Richtung ist, du wirst ganz reich und die andere Richtung ist, du verlierst 90% deiner Bedürfnisse. Das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit.
Wobei man die nicht einfach so verliert.
Nee, das weiß ich. Da muss man dann ran. Das ist genau der Punkt. Also natürlich kann ich dann auch, das ist ja auch eine Art von Freiheit, die ich mir dann erwerben würde. Ne? Dass man auf bestimmte Dinge, dass wir auf bestimmte Dinge anfangen zu verzichten und sie vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr vermissen.
Ja, aber das ist ja auch auf eine Art ein komisches Mindset, wenn man so vom Typ her so ist, von wegen alles muss im Überfluss vorhanden sein.
Habe ich mich gerade so skizziert? Nee, Überfluss ist es nicht. Das wollte ich nicht. Das ist irreführend. Nein, aber es ist so.
Nein, aber ich nehme mich da selber mit rein. Also ich habe auch dieses Ding, Geld muss eigentlich sowas sein, was einfach da ist und da ist irgendwas. Man hat gerade Hunger und man gibt es dann dafür aus. Aber weder komme ich daher vom Geld, noch habe ich mich dahin gearbeitet, dass ich das einfach so denken kann.
Eigentlich ist es wirklich eine waghalsige Position.
Eigentlich ist es Quatsch. Ja. Ne? Also wir wollen Musik, wir wollen irgendwie auf Reisen sein, wir wollen irgendwie uns durch die Kulinarik der Weltgeschichte essen. Aber Quatsch. Eigentlich ist eher Hausmannskost und.
Nein, ich weiß es nicht. Ich finde den Gedanken reizvoll, da eine Wahl zu haben. Ne? Dass man einfach weiß und ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist jetzt hier in meinem Studio, ich wohne schön. Also wenn man jetzt hier einbrechen würde, die wären ganz traurig und verzweifelt, weil sie würden nichts von Wert finden hier. Ich habe nichts Wertvolles, aber ich habe Dinge, die mir gefallen, die ich schön finde. Und trotzdem habe ich tief in mir das Gefühl, ich könnte auch sehr reduziert leben. Es muss nur ruhig sein, zum Beispiel. Das ist so eine, ich möchte nicht anderen Menschen beim Leben zuhören müssen oder nachts nicht schlafen können, weil es so laut ist oder so. Das ist für mich ein Luxus. Ich könnte auf andere Dinge gut verzichten. Ich weiß nicht, was wäre es bei dir, wo du sagst, okay, das ist das, was ich auf jeden Fall.
Ja, ich bin gerade, ich verknote mich gerade im Kopf, weil du sagst praktisch, du könntest auch reduziert leben und irgendwie thront da bei mir dann oben drüber, weil ich könnte das genauso sagen, oder thront irgendwie sowas wie First World Problems. Ja. Ich sehe dann irgendwie Jeff Bezos auf einer Insel, auf einer Isomatte liegen, wo ich dann denke, hat er sich selber ausgesucht, er könnte praktisch im Prunk, aber er hat sich praktisch wie so ein Zen-Mönch, hat er sich irgendwie selber diese Einfachheit ausgesucht, und auf der anderen Seite sind halt Menschen, denen es halt einfach scheiße geht, die halt wirklich richtig buchstäblich von der Hand in den Mund leben oder sogar noch weniger dazu gezwungen sind, irgendwie über Generationen Bullshit-Jobs zu machen. Und deswegen denke ich so, ich darf mir das halt gar nicht erlauben, irgendwie zu denken, ich könnte so, am liebsten würde ich aber so.
Ich verstehe, wenn man das, du hast total recht. Und andererseits muss es doch aber legitim sein, darüber nachzudenken, ohne dass einem gleich eine Hybris untergeschoben wird. Denn letztendlich, wir haben dieses Glück, in dieser Zeit, in diesem Land zu leben. Damit haben wir es automatisch schon mal besser getroffen als 80% aller Menschen, wahrscheinlich sogar noch mehr. Wir haben dieses Glück, und dieses freiwillige Reduzieren, das kommt, glaube ich, erst ab einem bestimmten Alter. Also ich glaube, mit 18 wäre ich nicht auf die Idee gekommen, mich freiwillig beschränken zu wollen, nur um freier zu sein.
Ja.
Und ich will das eine auch nicht so, ich will das jetzt auch gar nicht so als Lebensentwurf hypen. Ich denke nur, es würde mir, vielleicht uns allen, aber auf jeden Fall, es würde mir gut tun, wenn ich in dem Punkt ein bisschen mehr Selbstdisziplin an den Tag legen würde, um mir das, um so eine Art von Freiheit einfach gedanklich zu haben und zu wissen, okay, ich könnte, wenn ich müsste, könnte ich es.
Auf jeden Fall. Ich finde das auch eigentlich total erstrebenswert, ich habe irgendwann mal so ein David Lynch-Interview gelesen, wo er gesagt hat, wovon er sich ernährt. Und das war wirklich so Reisschale, 3 Bohnen, eine Packung Thunfisch, und das hat er halt mittags und abends gegessen. Und er hat dann erklärt, dass sich einer Routine zu unterwerfen, auf der einen Seite hat es ihm erlaubt, in der Kunst komplett frei zu sein.
Das fand ich ganz gut eigentlich.
Das fand ich ganz gut, aber ich würde gerne noch einen Gedanken dazu machen, und zwar finde ich, dass in der Zeit, in der wir jetzt leben, zum Beispiel, wo es für sowas, was ich mache, überhaupt keine Entlohnung mehr gibt, weil man keine Platten mehr verkauft, weil das Streaming sozusagen.
Weil es Streamingdienste gibt, denen du absurderweise auch angehörst.
Genau.
Ja.
Wir sind noch nicht mit einem großen Paukenschlag von Spotify weggegangen, mit einem Stinkefinger. Also ich meine, es gibt natürlich, man kann Konzerte spielen oder sowas, aber es reicht alles vorne und hinten nicht.
Nee.
Und in dieser Zeit wäre es eigentlich, könnte man denken, okay, aber es gibt ja immer noch genug Leute, die sich das anhören wollen, was ich mache. Deswegen müsste es ein anderes Modell geben, zum Beispiel, dass das alles komplett durchsubventioniert wird.
Hast du diese, also es ist jetzt gerade vor einiger Zeit dieser Grönemeyer-Vorstoß gewesen, genau. Hast du das verfolgt?
Ja, ja, genau, da waren auch Freunde von mir involviert und so. Und
das Kannst du zusammenfassen, was er fordert oder was er kritisiert?
Naja, er kritisiert, dass vor allem bei Spotify es keine direkte Auszahlung gibt, also praktisch es funktioniert nicht so, dass du einen Künstler oder eine Künstlerin hörst und die bekommt dann die Einnahmen aus deinen, sondern es ist ein ganz kompliziertes System, was man zusammenfassen kann mit der Teufel scheißt auf den größten Haufen oder sowas.
Wer am meisten Klicks kriegt und man kann sich erstens, das hat er auch gesagt, im Darknet Klicks organisieren, so. Und dann, wer hat Zeit, so viel zu klicken, also so viel auch zu konsumieren, das sind dann vielleicht gerade sehr, sehr alte Leute und sehr, sehr junge Kinder, die dann also sozusagen bestimmen, wer die erfolgreichsten Musiker und Musikerinnen sind, wer die meisten Klicks hat und so weiter. Es gibt ja ganz viele Ansätze. Auch selbst wenn es fairer wäre, wäre die Bezahlung ja immer noch unfassbar. Deswegen macht mich das so sauer, dass so viele Menschen diesen Streamingdiensten so in die Arme gelaufen sind. Auch gerade eben musikaffine Menschen, selbst Musiker eben wie du auch, die eigentlich wissen, dass das nicht stimmen kann, dass es nicht hinkommen kann, weil ihr einfach so gut wie gar nicht entlohnt werdet oder viel zu wenig dafür kriegt. Also muss es Alternativen geben. Wie könnten die aussehen?
Naja, die Alternativen können zum Beispiel so aussehen, dass du nicht mehr einfach ins Blaue hinein Musik machst, sondern dass du denkst, okay, wo sind die Leute, die das hören wollen? Und für die Leute machst du es dann
also
zum Beispiel.
Also so wie OnlyFans quasi, für die Ohren, oder?
Nee, das gibt's ja schon. Es gibt Patreon, gibt's zum Beispiel. Es gibt für die Leute, die schreiben, gibt's auch sowas. Das heißt so ähnlich wie Startnext, aber ich weiß nicht genau, wie das heißt.
Ja, Patreon, das macht auch Judith.
Judith macht Patreon. Also das Prinzip ist einfach das, dass du sagst, ich will was machen. Ich will zum Beispiel ein Buch schreiben. Und es gibt zum Beispiel 500 Leute, die das interessiert, die dann zum Beispiel monatlich irgendwie 5 € zahlen oder sowas.
Das ist wie ein Crowdfunding als Modell, oder?
Es ist nicht wirklich Crowdfunding, sondern es ist eher eine Plattform, wo Leute abonniert sind. Es ist eher sowas wie Urban Sports Club, nur dass du nicht in die Muckibude gehst, sondern dass du Bücher liest. Also praktisch, du abonnierst einen Künstler oder eine Künstlerin und kriegst dafür den gesamten Output von dem Künstler oder der Künstlerin. Also es ist wie eine Bezahlschranke vor meinem Werk sozusagen.
Hat auf den ersten Blick Vorteile, auf den zweiten ist natürlich auch dieses Prinzip des, man muss dich dann ja schon kennen. Das ist das, was mich daran so stört. Und das ist das, was diesen Pfeil zurückführt zum Radio. Ich habe diese Sache geteilt bei Instagram, diesen Grönemeyer-Vorstoß. Ne? Mhm. Da gab es ja eine zornige Pressekonferenz oder beziehungsweise, was heißt zornig, aber doch sehr direkt. Ich fand das gut, weil ich finde, da muss sich was verändern. Und daraufhin bekam ich Post von jemandem, sehr, sehr freundlich, sehr zivil, und die sagte dann, ja, ich weiß auch, ich finde das auch ungerecht und blöd, aber ich frage mich die ganze Zeit, was gibt es denn für Alternativen, wenn man Musik kennenlernen oder hören will?
Ja, das ist ja der Witz. Also ich meine, das sind ja große Plattformen, die inzwischen richtig, richtig Konzerne sind, die dadurch, dass sie die höchste Reichweite an EndnutzerInnen haben, vorgeben, wie der Musikkonsum funktioniert. Deswegen könnte man sich überlegen, wie das anders funktionieren könnte und könnte zum Beispiel dann von Staatsseite einfach sagen, guck mal, hier in Deutschland funktioniert das so. Das heißt, wenn ihr hier die Plattform etablieren wollt, müsst ihr nach unseren Regeln spielen, und unsere Regeln heißen, dass MusikerInnen fair entlohnt werden, genauso wie es in Fabriken Tariflöhne gibt, weil sich irgendwann mal Gewerkschaften gebildet haben. Genauso gibt's jetzt ganz viele MusikautorInnen, die zum Beispiel sowas wie Pro Musik gründen, wo jetzt Christopher Annen war auch, mit dem ich eine Platte gemacht habe, war auch an diesem Ding, wo Weimar und Grönemeyer waren. Man muss sich einfach hinsetzen und sich überlegen, wie können wir uns zusammentun und stark machen und dafür kämpfen, dass wir irgendwie Stückchen vom Kuchen abkriegen.
Ja, und ich finde auch, wenn ich das noch sagen darf, das macht mich nicht sympathischer, aber ich habe dieser Frau dann auch geschrieben, wie wär's denn mit Radio hören und für Musik wieder bezahlen?
Irgendjemand bleibt bei diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, revolutionären Ideen immer auf der Strecke. Also wenn man jetzt sagt, was ist herkömmlich wie funktioniert herkömmlich Angebot und Nachfrage, wie funktioniert der Preis, den irgendwas hat, wenn man jetzt sagt, man hat eine Kartoffel und kauft die, macht damit ein Gericht, eröffnet ein Restaurant, muss für das Restaurant Miete zahlen. Irgendwann resultiert daraus der Preis, den die Leute zahlen, wenn sie was essen wollen. Ja. Und Spotify zum Beispiel hat ja von Anfang an völlig anders funktioniert. Also da war am Anfang alles umsonst. Und die Leute, die Spotify gegründet haben, haben gesagt, uns geht's gar nicht darum, Geld zu verdienen, sondern uns geht's um die Weltherrschaft. Wir wollen praktisch, indem wir ganz, ganz lange das alles umsonst anbieten und alle uns hören, wollen wir den Markt dominieren erstmal.
Das ist ihnen gelungen.
Genau. Und dann gucken wir, wie die Kohle reinkommt. Und das haben sie ja sehr, sehr erfolgreich gemacht. Und einer ist dabei auf der Strecke geblieben. Das sind halt die Leute, die Musik machen. Also die Labels verdienen ja auch unglaublich viel damit. Also Universal, Sony sind in dem Deal mit drin. Nur die Musikschaffenden oder die MusikautorInnen sind da nicht drin.
Dann warten wir einfach ab, ob es da eine bessere Lösung gibt. Und in so einem Moment schießt die KI noch quer rein und produziert plötzlich Musik.
In allen Bereichen gibt es zu diesem Ding jetzt mit Musik und Spotify und sowas, gibt es Parallelen. Also zum Beispiel die Stadt meines Herzens schon immer gewesen ist Venedig. Ich habe da Freunde auch und die sind schon immer völlig verzweifelt gewesen im Zusammenhang mit diesem Overtourism, der ja immer krasser wird in Venedig und dem nichts Einhalt gebietet. Auch nicht der Bürgermeister von Venedig, der so ein totales Arschloch ist. Und zum Beispiel habe ich mal eine Doku gesehen, die hieß, glaube ich, irgendwie das Prinzip Venedig, die für mich ein totaler Augenöffner war, weil die sich in dieser Doku mit allen möglichen Leuten unterhalten haben, unter anderem mit den Leuten, die Airbnb betreiben. Und in Venedig ist es so, du kannst ein Haus, eine Wohnung, scheißegal, 10 Häuser, 100.000 Wohnungen einfach ganz normal auf Airbnb anbieten. Für einen Tag, für 2 Tage, für ein halbes Jahr, egal. Also es gibt keine Reglements in Venedig.
Wow.
Das heißt, Venedig besteht nur noch aus Airbnb-Wohnungen.
Mm.
Und da haben ja andere Städte gezeigt, könnte man ja einiges machen, um die Stadt wieder nachhaltiger, bewohnbarer zu machen für Familien, für junge Menschen, alles. Und da war eben ein Interview mit einem Airbnb-Heini, der gesagt hat, ja klar, wir lassen uns auf alles ein. Wenn irgendwelche Einschränkungen von der Stadt kommen, kein Problem. Aber kommen halt nicht und deswegen ist Wilder Westen einfach.
Das ist echt irre. Also ich bezweifle, dass der immer noch so cool wäre, wenn es dann diese Einschränkungen gäbe. Gibt es jetzt, glaube ich, in Spanien seit einiger Zeit. Mallorca ist auch so ein Beispiel
dafür. In Barcelona gibt es, in Amsterdam gibt es.
Und es gibt extrem, in Spanien gibt es extrem hohe Strafen inzwischen, wenn Menschen illegal Airbnb. Mhm. Und es ist so eine, während wir drüber sprechen, diese Ambivalenz ist mir schon bewusst, dass wir eigentlich, die wir es gerade verurteilen, auch die Profiteure dieser Systeme sind. Natürlich schreien alle, wie geil ist denn Spotify, dass ich so viel Musik, das ist, als würden dir 3 Softeismaschinen gehören, unter die du dich den ganzen Abend legen kannst und du musst einfach nur auf Start drücken und es läuft in deinen Mund und du denkst, so ist das Paradies, so hätte ich mir das Paradies vorgestellt.
Und diese 3 Softeismaschinen sind komplett umsonst
Du
hast praktisch kriegst immer wieder alles nachgeschoben und es hört nie auf und ist umsonst und irgendwann fragst du dich, warum ist es eigentlich umsonst?
Aber so wie du gerade diesen Typen aus Venedig zitiert hast und damit können wir das dann auch und müssen wir es auch dann zuklappen. Ich kenne das mit einem anderen Thema, da geht es glaube ich um, worum ging es denn da, um so fette SUVs und so, wo ich komischerweise innerhalb eines Monats oder so von 3 verschiedenen Leuten sinngemäß gehört habe, ja, fahre ich, finde ich gut, ist bequem, in dem Moment, wenn das hier verboten wird in der Stadt, klar, dann kann ich es halt nicht mehr machen.
Na
so.
Klar.
So nach dem Motto, ne, solange niemand was sagt, wird es dann eben auch weitergemacht. Wir können da nicht auf das...
Ja, genauso wie wenn du eine Wohnung hast und sagst, ich vermiete diese Wohnung 365 Tage im Jahr für 200 Euro die Nacht. Wenn mir das verboten wird, dann vermiete ich dir ganz, ganz normal. Kein Problem.
Zum Ende hin geht die Sonne nochmal auf und es wird ganz warm, denn wir sprechen über ein Projekt, das noch gar nicht so alt ist. Das ist die Grookie Gang, ein paar Jahre schon. Auch wieder so ein Vehikel, das gefüllt wird mit unterschiedlichen Menschen. Oder wie würdest du die Grookie Gang beschreiben?
Ganz am Anfang stand Charlotte Goltermann, die hatte diese Idee an mich rangetragen.
Eine Musikmanagerin.
Genau, mit der haben wir schon ganz viel gearbeitet, was Filme angeht. Patrick und ich haben viel Filmmusik gemacht und Charlotte hatte da immer die musikalische Betreuung gemacht bei diesen Filmen. Charlotte kam auf mich zu und hat gesagt, wie wär's denn, wenn wir mal so ein Projekt machen, wo man deutsche Songs auf Italienisch singt? Und ich habe da eine Weile gebraucht zu verstehen, was das soll, und habe das dann irgendwann verstanden und habe das auch lieben gelernt und habe die Arbeit vor allem auch lieben gelernt, also dieses Übersetzen. Und angefangen habe ich selber, ich habe von der Band Bilderbuch den Song Bungalow übersetzt.
Oh, liebe ich.
Und das habe den selber gesungen und das hat großen Spaß gemacht. Und dann habe ich einfach alle Leute, die in meinem Handy drin waren, angerufen und sie gefragt, ob sie Bock haben, ihren eigenen Song auf Italienisch zu singen.
Toll.
Und da sagt ja niemand nein.
Nein. See.
Das ist ja wie, hast du Bock, dass ich dir so ein Reiterstandbild aus Bronze gieße und das hier in Berlin irgendwo hinstelle? Ja, klar. Und dann haben wir das gemacht und haben das irgendwie jetzt schon auf zwei verschiedenen Platten gemacht und sind jetzt an der dritten dran.
Oh, wie toll. Ja. Also ich liebe das. Ich finde, es ist eine super, super, super Idee. Und für welches Lied hast du dich entschieden? Welches hören wir jetzt?
Eine Frau, eine Künstlerin, die das wirklich auf eine ganz tolle Art und Weise gemacht hat und jetzt auch bei uns ganz oft schon live mitgesungen hat und von der ich ein Riesenfan bin, von ihrer eigene Musik auf Deutsch und auch aber von der Version auf Italienisch, ist Lina Marli.
Tolle Stimme.
Und von der hören wir den Song Quello che sei.
Wunderbar. Ich danke dir. Ich danke dir auch für den untypischen Einstieg, für den untypischen Ausstieg, wenn man so will. Gibt es irgendeinen Live-Termin, auf den wir uns freuen können?
Also wir spielen mit der Band Die höchste Eisenbahn im August in der Freilichtbühne Weißensee. Und wir spielen mit der Krucki Gang im Juli in der Freilichtbühne Weißensee.
Gut, dann werden wir uns mal vielleicht jetzt schon Karten besorgen. Vielleicht, je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören, ist es ja auch schon fast.
Ist schon ausverkauft.
Schon Sommer und schon ausverkauft. Also, vielen Dank, lieber Francesco.
Bitte.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.